Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Position, in der sich heute alles um das Bezahlen dreht. Kaum ein anderes Betätigungsfeld von Finanzdienstleistungsunternehmen, Händlern, Technologiegiganten und Zentralbanken hat sich in den vergangenen Jahren so dynamisch entwickelt wie das Payment. Neue Technologien lassen kontinuierlich neue Perspektiven entstehen. EPI, Vero, der digitale Euro sind nur einige Schlagworte der aktuellen hochspannenden Entwicklungen. Doch wie geht es weiter? Wie wird in Zukunft bezahlt werden? Welche neuen Technologien lassen wiederum neue Lösungen entstehen? Darüber werde ich in der heutigen Folge mit Burkhard Balz sprechen. Burkhard Balz ist im Vorstand der Deutschen Bundesbank unter anderem für die spannenden Bereiche Zahlungsverkehr und Bargeld verantwortlich und er ist Gastgeber des bevorstehenden Zahlungsverkehrssymposiums. Mein Name ist Philipp Otto und ich bin Chefredakteur der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. Lieber Herr Balz, zunächst noch einmal herzlich willkommen in unserer Podcast-Reihe und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Am 7. Oktober findet wieder das Zahlungsverkehrssymposium der Deutschen Bundesbank statt. Titel in diesem Jahr: Zukunft des Zahlungsverkehrs. Ist der Oktober 2024 ein guter Zeitpunkt für das Symposium, weil vieles in Bewegung ist, oder ist es ein schlechter Zeitpunkt, weil vieles in Bewegung ist?
Also lieber Herr Otto, das ist natürlich eine tolle Auftaktfrage. Natürlich ist es ein perfekter Zeitpunkt, nicht nur, weil wir alle 2 Jahre unser Zahlungsverkehrssymposium machen, sondern es gibt so viel in der Welt des Zahlungsverkehrs an Entwicklungen, auch an Themen, die zu besprechen sind. Und deswegen freue ich mich, dass im Grunde genommen die 2 Jahre seit unserem letzten Symposium rum sind und wir jetzt am 7. Oktober die nächste Auflage haben werden.
Wenn wir mal auf die angesprochenen Trends und Innovationen in Deutschland und Europa im Zahlungsverkehr schauen, was sind aus Ihrer Sicht aktuell die wichtigsten und spannendsten Entwicklungen im Zahlungsverkehr?
Also wir kennen uns ja beide schon etwas länger und alleine vom Lebensalter können wir beide uns auch noch an die Zeit erinnern, wo wir an Schalterstange stehen mussten, um Banküberweisungen abgeben zu müssen. Heute überweisen wir Geld in Echtzeit und erledigen unsere Bankgeschäfte von jedem Ort aus per Smartphone. Ich finde, dass der Fortschritt, die Entwicklung im Zahlungsverkehr gerade in den letzten Jahren wirklich bemerkenswert sind. Der Zahlungsverkehr ist schneller geworden, er ist sicherer geworden und vor allen Dingen viel bequemer. Und eins ist doch auch klar, wir dürfen auch nicht stehen bleiben. Wir bieten eben mit unserem Zahlungsverkehrssymposium alle 2 Jahre von Bundesbankseite aus eine Bühne für die Diskussion der jüngsten Entwicklungen im Zahlungsverkehr und haben eben da wirklich in Austausch mit führenden Fachexperten. Und auch deswegen freue ich mich sehr auf den 7. Oktober.
Das ist schön. Nun geht es aber auch, wenn ich in das Programm schaue, ja nicht nur um den, ich nenne es mal, Privatkundenzahlungsverkehr, den Sie gerade angesprochen haben. Es geht natürlich immer auch um den Großbetragszahlungsverkehr, also Zentralbankgeld. Wie ist hier der aktuelle Stand der Diskussion und wie ist die Bundesbank hier involviert? Was kommt da an neuen Aufgaben auf Sie zu?
Also dem Einsatz von DLT kommt natürlich immer größere Bedeutung im Markt zu. Die Abwicklung digitaler Vermögenswerte benötigt klar auch eine geldseitige Abwicklung, die am Ende eben vor allen Dingen auch schnell und effizient sein muss. Und deswegen sind wir auch im Eurosystem gefordert, auch Abwicklung in Zentralbankgeld eben zu ermöglichen. Das tun wir gerade. Derzeit erproben wir im Eurosystem 3 Lösungen, wie eine Zentralbankgeldverrechnung bei in DLT-Systemen abgewickelten Transaktionen erfolgen kann. Eine Lösung, die eine geldseitige Abwicklung in TIPS ermöglicht, wird gerade erprobt und bereitgestellt von der Banca d'Italia. Eine weitere Lösung, die volle DLT-Interoperabilität mit Target in einer Testumgebung dann ermöglicht, wird erprobt und bereitgestellt von den Kollegen der Banque de France. Und die dritte Lösung stellt die Bundesbank bereit, die sogenannte Triggerlösung, die wahrscheinlich die allermeisten auch ihrer Hörer kennen. Trigger ist quasi hier als eine Brücke zu sehen. Sie verbindet marktseitig DLT-basierte Transaktionen mit der geldseitigen Abwicklung und Target. Was mir wichtig ist, in der ersten Welle haben 13 Institute vornehmlich Wertpapieranwendungsfälle mit den 3 Lösungen erprobt und in der zweiten Welle jetzt gerade erproben seit Juli 50 weitere Marktteilnehmer noch breitere Anwendungsfelder. Also insgesamt 63 Marktteilnehmer sind hier aktiv. Ich finde eine stolze Zahl. Und das zeigt mir natürlich auch die große Nachfrage, sehr große Nachfrage im Markt nach DET-fähigen Abwicklungsmechanismen für Zentralbankgeld.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach der Erprobungsphase Trigger auch live gehen wird?
Naja, aus meiner Sicht der große Vorteil des Trigger ist natürlich, es ist die einzige der drei eben genannten Lösungen, die bereits direkt an Target angebunden ist. Das heißt, die Buchungen können in Echtzeit direkt über Target erfolgen und wir bräuchten eben keine neuen Geldkonten. Anders gesagt, man könnte im Grunde genommen relativ zügig da mit Trigger starten und deswegen machen wir uns auch innerhalb des Eurosystems sehr stark für unsere Triggerlösung. Wir glauben eben, wenn man recht schnell etwas anbieten will, dann sollte man sicherlich und zunächst erst einmal auf Trigger zurückgreifen können. Eine schlanke, eine wirkungsvolle Lösung, die eben am Ende den Marktteilnehmern wirklich sehr zügig zur Verfügung gestellt werden könnte.
Gut. Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, die 2 Jahre seit dem letzten Symposium waren mit sehr vielen Dingen verbunden, sehr viele Neuerungen. Der Visa-CEO hat neulich gesagt, in den letzten 5 Jahren ist im Zahlungsverkehr mehr passiert als in den 50 Jahren zuvor. Das deckt das, was Sie auch sagen. Ein Thema, was nicht immer zweifelsfrei eindeutig diskutiert wird, ist der digitale Euro. Es gibt Stimmen, die auch Sorgen vor dem digitalen Euro haben.
Also ich kenne diese Stimmen auch.
Ja, das denke ich mir. Trotzdem wird sehr viel darüber gesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass der digitale Euro mittlerweile nicht nur in der Mitte der Gesellschaft, sondern bei den Menschen angekommen ist, bei der Wirtschaft angekommen ist, dass Sie sich damit beschäftigen?
Also als Zentralbanker, die mit Enthusiasmus ein Ziel verfolgen, so wie wir das ja gerade mit dem digitalen Euro tun, vergessen wir natürlich auch einmal, das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass unsere Ideen und auch Arbeiten nicht für alle selbsterklärend sind. Ja. Deshalb ist es gut, hin und wieder natürlich auch Umfragen durchzuführen, um auch ganz direktes Feedback zu bekommen. Und bei der jüngsten Umfrage der Bundesbank zum digitalen Euro gab über die Hälfte der Befragten an, den digitalen Euro bislang noch nicht zu kennen. Lediglich 41% der Befragten hatten etwas über den digitalen Euro gehört und gelesen. Und Nachfragen ergaben, dass nur 17% wussten, worum es sich dabei eigentlich handelt. Ich fand übrigens den Wert größer 40%, die schon etwas vom digitalen Euro gehört haben, zu dieser Projektphase eine gute Zahl. Also am Ende kann ich niemanden verübeln, dass diese Werte momentan so sind. Aber ich will auch sagen, in Fachkreisen, in der Finanzbranche ist dieses Konzept natürlich bereits seit Jahren bekannt. Aber für den Alltag vieler Menschen ist es jetzt natürlich noch viel zu abstrakt. Am besten lässt man sich überzeugen, wenn man das Produkt konkret vor Augen hat. Das war auch bei vielen anderen Innovationen in der Vergangenheit so. Und eins ist doch auch klar, wir haben auch noch nicht alle Fragen geklärt. Die rechtliche Grundlage wird gerade vom europäischen Gesetzgeber diskutiert. Und wenn dann im EZB-Rat die Entscheidung zur Einführung eines digitalen Euros fällt, dann werden wir auch von Seiten des Eurosystems eine intensive Informationskampagne starten, so wie wir das damals auch getan haben, als wir den Euro als solches eingeführt haben. Deswegen werden wir weiterhin, bis diese Entscheidung dann fällt, mit Skeptikern und auch Kritikern diskutieren, natürlich auch mit Befürwortern sprechen, um dem digitalen Euro so nah wie möglich an den Bedürfnissen der Menschen in Europa zu entwickeln.
Jetzt haben Sie Kritiker angesprochen, Sie haben Sorgen angesprochen. Wie müsste denn der digitale Euro aus Ihrer Sicht ausgestaltet sein, damit er wirklich diesen Mehrwert für den europäischen Zahlungsverkehr liefern kann, den man sich verspricht, damit er diesen Mehrwert zu längst bestehenden Zahlungssystemen liefern kann?
Also im Grunde genommen sind zwei große Trends die maßgeblichen Beweggründe, dass wir uns mit einer digitalen Version des Euros beschäftigen. Einmal natürlich die zunehmende Digitalisierung, die bei uns im täglichen Leben immer mehr natürlich auch Einheit gibt. Und dann natürlich auch eine rückläufige Bargeldnutzung. Auch wenn wir in Deutschland nach wie vor ein relativ hohes Niveau an Bargeldtransaktionen haben. Wie gesagt, an der Ladenkasse, jede zweite Transaktion ist nach wie vor eine Bargeldtransaktion. Aber darüber hinaus sind für mich von besonderer Bedeutung im Grunde genommen drei Themen. Einmal die europäische Souveränität, dann der Schutz der Privatsphäre, was besonders hier auch in Deutschland ein ganz großes Thema in den Diskussionen um den digitalen Euro ist. Und dann natürlich auch die universelle Verfügbarkeit in dem gesamten Euroraum, in der gesamten gemeinsamen Währungszone. Vielleicht einige Überlegungen zur europäischen Souveränität. Wir wollen eben mit einem digitalen Euro auch die zunehmende Abhängigkeit von internationalen Kartensystemen und Big Techs in Europa vermindern. Und dafür brauchen wir eben auch vor allen Dingen im Onlinehandel eine europäische Zahlungslösung mit europäischer Governance und vor allen Dingen einer echten europäischen Infrastruktur. Was die Privatsphäre angeht, 3/4 der Befragten waren bei unserer letzten Bundesbank-Umfrage zu diesem Thema der Meinung, dass die Privatsphäre beim Bezahlen in Zukunft besser geschützt werden müsste, als das bei den bestehenden digitalen Zahlungsmitteln bislang der Fall ist. Und das wollen wir eben auch mit einem solchen digitalen Euro umsetzen. Wir haben im Eurosystem kein kommerzielles Interesse an irgendwelchen Daten, am Zahlungsverhalten der Menschen. Und wir wollen auch nicht irgendwelche persönlichen Daten speichern. Ein ganz großer Vorteil eben gegenüber den privaten Zahlungsanbietern. Und eine geplante Offline-Funktionalität mit ihrer bargeldähnlichen Ausgestaltung würde das eben am Ende auch zusätzlich unterstützen. Den dritten Punkt, den ich genannt hätte und habe, war die universelle Verfügbarkeit im Euroraum. Bei nahezu jedem Bezahlvorgang in jedem Land mit dem Euro könnte ein Nutzer eben dann zu einem digitalen Euro greifen. Das kann aus meiner Sicht unseren Alltag auch ein Stück weit bequemer machen. Und auch deswegen glauben wir, dass wir diesem Projekt weiter voranschreiten müssen und am Ende eben auch einen digitalen Euro einführen sollten.
Jetzt gibt es ja eine zweite Initiative, eine privatwirtschaftliche, EPI, European Payment Initiative, hat jetzt gerade mit Vero gestartet. Ein Soft-Start, ein für mich sehr leiser Start, es soll ausgebaut werden.
Ein sukzessiver
Start. Ein sukzessiver Start, so ist es gut ausgedrückt. Wie sehen Sie das Verhältnis von EPI und Vero zum digitalen Euro? Gibt es hier Berührungspunkte? Ist es eine Ergänzung? Ist es etwas ganz anderes? Oder ist es, was manche auch schon sagt, Konkurrenz? Oder andersrum gesagt, ist der digitale Euro Konkurrenz für EPI?
Da habe ich eine sehr klare Antwort zu. Wir im Eurosystem, ich persönlich, wir unterstützen EPI voll und ganz. Auch EPI kann eben einen sehr wichtigen Beitrag zu mehr Souveränität im europäischen Zahlungsverkehr leisten. Denn EPI bietet eben mit Vero einen Bezahldienst, der in verschiedenen europäischen Ländern angeboten werden soll. Mit P2P ist Vero bereits ja jetzt im Sommer bei ersten Banken an den Start gegangen und nach sollen eben weitere Banken folgen. Und im Sommer nächsten Jahres soll dann der Einsatz im E-Commerce dazukommen. Das wird dann aus meiner Sicht besonders spannend. Also, EPI passt sich sehr gut in die europäische Retail Payments Strategy an. Eine paneuropäische Bezahllösung, die eine echte Alternative zu internationalen Kartensystemen und Zahlungslösungen der Big Techs werden kann und mit den teilnehmenden Banken ganz unter europäischer Governance steht. Das schafft eben nicht nur ein neues Angebot, sondern auch mehr Wettbewerb im Zahlungsverkehr, also doppelt gut. Ich bin immer auf der Seite derer, die eben für Wettbewerb sind. Deswegen ist auch EPI für mich keine Konkurrenz zum digitalen Euro, sondern ganz klar eine Bereicherung für den Markt. Und aus meiner Sicht könnte ein zukünftiger digitaler Euro auch in Vero gut integriert werden. So würden dann beide Seiten profitieren können. Maximaler Funktionsumfang und dann eben auch maximale Reichweite. Am Ende Win-Win für alle.
Win-Win klingt immer so gut. Wenn es denn so kommt, freue ich mich.
Aber man muss doch an dieser Stelle noch optimistisch sein. Ich glaube, EPI hat bisher gute Vorarbeiten gemacht. Mhm. EPI ist jetzt gerade gestartet, ist 2 Monate im Markt und ich glaube, dass die Perspektiven für EPI, also für Vero, dann wirklich gut sind.
Wenn Sie optimistisch sind, heißt das auch, dass weitere Banken sich Vero anschließen werden in näherer Zukunft, wenn klarer wird, was Vero leisten kann?
Ich bin sogar ziemlich sicher, dass sich weitere Banken und Zahlungsdienstleister sich Vero anschließen werden. Je mehr klar wird, wie dieser Markt dann auch Vero oder Vero annimmt, umso klarer werden dann auch für andere Banken, andere Zahlungsdienstleister ihre im Grunde genommen ihre Notwendigkeit, sich Vero anzuschließen. Und umso klarer werden dann auch im Grunde genommen die Business Cases für diese Banken, die dann neu hinzukommen.
Gut. Weiteres Thema, was im Moment die Banken natürlich auch bewegt, Instant Payments Regulierung der EU. Ab Oktober 25, also etwa ein Jahr nach dem jetzt stattfindenden Zahlungsverkehrssymposium, soll die flächendeckende Verfügbarkeit von Echtzeitüberweisungen überall in Europa gegeben sein. Für uns in Deutschland, glaube ich, ist es schon kein Thema mehr. Irgendwie, ich lese, jeder kann es. Aber ist der Markt insgesamt in Europa gut genug darauf vorbereitet? Und welche Herausforderungen sind mit dieser überall Verfügbarkeit von Instant Payments in Europa verknüpft?
Also ich glaube, dass mit der Instant Payments Verordnung eben am Ende die Echtzeitzahlungen auf ein neues Level gehoben werden sollen. Und Sie haben richtigerweise gesagt, dass die Mehrzahl der Institute auch heute schon seinen Kunden Instant Payments anbietet. Daher würde ich sagen, dass der Markt bereits heute schon recht gut aufgestellt ist. Mhm. Einige Anforderungen werden allerdings noch Umsetzung Aufwand für die Institute bedeuten. Bezahlungen in Echtzeit steigen natürlich auch die Betrugszahlen in Echtzeit. Und hierfür hat die Verordnung eben mit dem Empfängercheck ein Mittel vorgesehen, um diese Betrugsfälle zu reduzieren. Die IBAN soll ja stets mit dem bei der Bank hinterlegten Empfängernamen abgeglichen werden. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Und gerade auch in Zeiten von Social Engineering und Phishing. So, deswegen, Umsetzung der IP-Verordnung ist sicherlich noch mit einem großen Aufwand verbunden, aber insgesamt sind die Anforderungen nicht gerade gering. Ich gehe aber davon aus, und das ist, glaube ich, eine recht realistische Einschätzung, dass die fristgerechte Umsetzung allen Instituten gelingen wird. Am Ende, das wissen wir, glaube ich, auch, schafft natürlich diese IP-Verordnung Mehrwert für alle.
Und wir werden, Sie haben es selber angesprochen, mit dem Thema Fraud, glaube ich, in jedem Bereich leben müssen in den nächsten Jahren. Das bringt einfach mehr Digitalisierung, mehr Technik mit sich. Lassen Sie uns den Bogen nochmal ganz groß spannen. Das Zahlungsverkehrssymposium ist nicht auf Deutschland, auf Europa beschränkt. Es geht auch natürlich um globale Themen. Ein Punkt sind die Kosten von grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb Europas. Auch hier gilt immer noch zu teuer, immer noch zu langsam. Es gab die G20 Roadmap. Da wurden 2021 schon Ziele für Kosten, Geschwindigkeit, Transparenz und den Zugang formuliert. Bis 2027 hieß es da, 3/4 aller Zahlungen sollten innerhalb einer Stunde erfolgen können. Wie beurteilen Sie den Fortschritt jetzt, 2024? Wir sind ziemlich genau in der Mitte dieses angesprochenen Zeitraums. Und was sind aus Ihrer Sicht hier wieder Herausforderungen, dass wir diesem Ziel nahe kommen?
Also die G20 Roadmap hat sicherlich ehrgeizige Ziele gesetzt und auch in der Tat hat es, wie ich finde, einen guten Fortschritt in den letzten Jahren gegeben, aber die Ziele sind eben noch nicht alle erreicht. Bei Geschwindigkeit und auch bei Kosten besteht noch Raum für Zahlungen in ein Heimatland. Nicht mehr als 3% des Überweisungsbedarfs soll das kosten. Je nach Region liegen aber heute eben, das wissen wir ja, die Kosten noch deutlich höher. Viele Faktoren tragen dazu bei, dass hier noch nicht eben diese Ziele erreicht worden sind. Die technische Standardisierung hat sicherlich große Fortschritte gemacht, aber gerade Anpassungen in den regulatorischen Rahmenwerken und die Einigung auf harmonisierte Regeln zur Geldwäschebekämpfung sind für mich entscheidende Bausteine, an denen wir arbeiten müssen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Echtzeitzahlungen sind nicht nur für uns im europäischen Zahlungsverkehr wichtig. Viele Länder weltweit haben hier in den letzten Jahren besonders in moderne Infrastrukturen in diesem Bereich investiert. Und das sollten wir auch, glaube ich, für den internationalen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr nutzen. indem wir eben dann die verschiedenen Echtzeitzahlungssysteme miteinander verbinden. Deswegen internationale Zusammenarbeit ist wichtig. Hier kommt dieser Zusammenarbeit eine ganz besondere Bedeutung zu. Die müssen wir auch weiterhin stärken, nicht nur unter Zentralbanken, sondern auch unter Regulatoren und in der Politik.
Herr Balz, Sie haben mir mit vielen schönen Häppchen Lust auf das Zahlungsverkehrssymposium gemacht. Vielen Dank dafür.
Das ist schön, dass wir jetzt schon zu zweit sind, was das Zahlungsverkehrssymposium betrifft und die Lust darauf. Herzlichen Dank für das sehr angenehme Gespräch.